Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und das ist mein Tagebuch eines Pfarrers. Als erstes mal wieder herzlichen Dank für die E-Mails, die mich erreicht haben, auch für die Sterne, die ich auf potster.de bekommen habe. Danke, das freut mich einfach von ganzem Herzen. Und man hat mir auch gesagt, ich sollte irgendwie auch mal einen persönlichen Touch hier einbringen. Also ich touche jetzt persönlich, ich verweise darauf, Sie können ja auch gut sehen, wie ich ausschaue über die Homepage der Evangelischen Pfarrgemeinde. Da gibt's da eine Fotogalerie, da sehen Sie, wie ich über die Jahre gealtert bin oder erblüht bin, je nachdem, wie Sie sehen wollen. Und damit Sie da auch noch einen Eindruck haben, heute ist was noch Besonderes. Zu meinen persönlichen Unfähigkeiten gehört es nämlich, drei Dinge zu finden. Drei. Erstens das Geldbeutel. Das ist deswegen lästig, weil der Führerschein drinnen ist. Das heißt, ohne Geldbeutel kann ich ja nicht Auto fahren. Das zweite sind die Autoschlüssel, wo dann alle anderen Schlüssel auch noch drauf hängen. Was schon so weit geführt hat, dass ich ein Brautpaar einmal durchs Fenster ins Pfarrhaus reinklettern lassen musste, weil ich diesen blöden Schlüssel einfach nicht gefunden habe. Und das dritte sind meine Hausschuhe. Jetzt kann man sich ja nur vorstellen, dass man Schlüssel und dass man Geldbeutel verlegt, aber wieso bei mir regelmäßig meine Hausschuhe verschwinden, die sind einfach weg, tauchen dann ein, zwei Tage später wieder irgendwo ganz gut mitten im Wohnzimmer auf, ist nicht klar und nun habe ich also strahlend rote Filzpantoffel an mit einer Stickerei vorn drauf, wo man einen Knecht Ruprecht, heutzutage amerikanisiert, bekannt als Weihnachtsmann, sieht, der einen Schlitten zieht, in dem sich gemütlich irgendwelche Rentiere rumlümmeln. Ein Bild, das eigentlich sehr gut zur Existenz des evangelischen Pfarrers passt. Er zieht öfters, gibt's doch einen leichten Durchhänger im Engagement der Gemeinde und vielleicht ist das einfach auch gut, dass man sich nicht dauernd ziehen lässt, sondern mal als Zugtier arbeitet. Und außerdem ist es eine schöne Erinnerung an den lieben Menschen, der mir diese Botschen einmal zu Weihnachten geschenkt hat. So, jetzt habe ich persönlich getoucht und ich touche noch weiter. Gestern habe ich die kürzest schnellste E-Mail nach einem Podcast überhaupt bekommen. Bei diesem Ansatz aus dem Jakobusbrief, Gedanken zur Predigt, die Reichen und die Armen in der christlichen Gemeinde. Ganz einen tollen, ich darf nicht sagen, wer das geschickt hat, aber ich darf einen Satz daraus zitieren, den zentralen Satz schlechthin. Dieser selbige lautet nämlich, in Gesprächen mit wirklich armen Leuten aus der Gemeinde, vor allen Dingen mit verarmten Personen, also Leuten, die vielleicht einmal ganz ordentlich verdient haben, den Mittelstand angehört haben, dann durch irgendwelche Unglücksfälle in die Armut gekommen sind, hat diese Person, die mir diese E-Mail geschickt hat, bemerkt, die Verarmten, die Armen trauen sich nicht in die Mitte der Gemeinde. Und in der Tat ist das natürlich das größte Problem. Die Scham davor, dass man verarmt ist. Die Leute kennen einen ja vielleicht sogar besser. Die haben es nicht mitbekommen, wie jemand in größten Nöte kam, abgerutscht ist, vielleicht in Alk verfallen ist oder schlicht und ergreifend mit Hartz IV oder in Österreich heute Sozialhilfe die Kredite für die Wohnung nicht mehr zahlen konnte. Damit bin ich nun beim eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich Kredite. Es hat nämlich die Entscheidung des norwegischen Nobelpreiskomitees gegeben. Dieses norwegische Nobelpreiskomitee vergibt den Friedensnobelpreis. Und bekommen hat ihn ein Herr Mohammed Yunus aus Bangladesch. Der Mann ist Bankier, hat es richtig gelernt, so richtig auf der Uni mit allem drum und dran, wie man Bank führt und wie man irgendwelche Zinsen ausrechnet und was weiß ich was. Und witzigerweise hat der mal was Gescheites aus diesem ganzen Wissen gemacht. Er hat nämlich die, auf gut Deutsch übersetzt heißt es, ländliche Bank oder Dorfbank gegründet. Ich weiß bei bestem Willen nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich sprich's einmal so aus, wie es geschrieben ist, auf Deutsch. Grameen Bank, die ist 1976 gegründet worden. Und was ist diese Grameen Bank? Diese Grameen Bank ist eine Bank, die richtig, richtig Kredite vergibt. Und zwar vergibt sie Kredite an Personen, die von jemand anderen keinen Kredit bekommen würden. Das ist einmal der erste Punkt. Und sie vergibt am allerliebsten Kredite an Frauen. Und zwar nicht an eine einzelne, sondern das müssen immer fünf Frauen sein, die sich zusammentun und gemeinsam Kreditnehmer sind, obwohl nur eine das Geld kriegt. Die anderen für vier bürgen zumindest moralisch dafür, schauen also, dass die wirklich zurückzahlt auf gut Deutsch. Und diese Kleinstkredite werden dann meistens verwendet, um zum Beispiel einen Webstuhl, eine Nähmaschine, Kochgeschirr anzukaufen. Das heißt also lauter Sachen, die diese Frauen ja eigentlich kennen. Die können nähen, die können weben, die können kochen. Und die machen das jetzt zu einem Geschäft, damit die Familie was zum Leben hat. Eine vorhandene Fähigkeit bekommt Geld, bekommt Kapital und die setzen das um. Die blechen ordentlich Zinsen, bitte. Die blechen 20% Zinsen. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie hoch die Inflation in Bangladesch ist. Also ich vermute, die wird ganz ordentlich sein. Es ist auf jeden Fall unglaublich viel billiger, als wenn jemand versuchen muss, bei einem normalen Bank oder gar bei einem Geldverleiher, bei einem Wucherer, ein Geld zu kriegen. Also 20% für ein Investitionsdarlehen, das zu Gewinn führt. Wie geht's weiter? 8%, wenn man irgendwas Wohnraum sich schafft. Bettler dagegen zahlen gar nichts. Und das ist das Besondere. Es bekommt auch ein Bettler etwas, aber er bekommt es nicht, damit er sich jetzt was zum Essen kauft. Er bekommt es immer dafür, dass er nachher kein Bettler ist. Sprich, diese ganze Geschichte läuft auf der Ebene Hilfe zur Selbsthilfe. Du hast irgendeine Fähigkeit und das muss vorgewiesen werden. Du musst irgendwas kennen. Und aus dem möchtest du was machen und dann geben wir dir ein Geld. Es gibt noch eine Spezialität, auch wenn Zahlungsverzug eintritt, wenn der die Raten und Zinsen nicht zahlen kann, dann darf die gesamte Rückzahlung nicht mehr als plus 100%, sprich das Doppelte von der ursprünglichen Kreditsumme ausmachen, egal wie lang der Kredit getilgt wird. Das heißt, es kann nicht das passieren, was in entwickelten Staaten so gern passiert, dass jemand schlussendlich ja nur Zinsen zahlt. Da kommt Zahlungsverzug und Zinseszins und Zinseszins dazu und Strafgebühren und Mahngebühren und was weiß ich was. Und am Schluss, ich kenne da einen Fall, hat sich einer 5.000 Euro ausborgt und hat dann 45.000 Euro zurückgezahlt. Das ist unmöglich. Gut, wieso kriegt so ein Typ bitte um alles in der Welt den Nobelpreis? Der Geschäftsmann, der macht ja Gewinn. Gut, er selbst lebt unglaublich bescheiden. Und aller Gewinn wird sofort wieder investiert, wieder zur Verfügung gestellt und dezidiert nur Leuten gegeben, die woanders kein Geld kriegen, die bei einer normalen staatlichen Bank keinen Kredit kriegen, weil sie nicht kreditwürdig sind. Wieso? Nun, die Begründung des norwegischen Nobelpreiskomitees durch den Chef, keine Ahnung, wie man das ausspricht, lautet: Ohne Wege aus der Armut kein Friede. Die Idee von Yunus mit Kleinstkrediten hat sich als höchst erfolgreicher Weg erwiesen. Wege aus der Armut. Zunächst einmal für jene Gruppe von Leuten, die eigentlich was kennen, die sind also nicht fertig und so weiter und so fort, sondern die kennen seelisch. Und sie können auch irgendwas, es fehlt ihnen nur jeglicher praktischer Ansatz, es fehlt ihnen ein Geld aus dem Können, aus dem Wollen, was zu machen. Und die kriegen ja Geld. Und da verändert sich unglaublich viel, wenn so ein Derfel dann natürlich plötzlich Wirtschaftswachstum reinkommt. Ne? Der eine hat was und verkauft was und der andere auch und wie auch immer. Wobei es geniale Geschichten sind, ich habe da mal eine Dokumentation drüber gesehen, das kann man nur hochziehen, wenn man vor Ort lebt. Wenn man ganz genau die Bedürfnisse kennt, dann geht das. Okay. Vielleicht sind sie jetzt schockiert, sollte man diesen armen Menschen nicht was schenken, wir haben ja so viel, wir sollten doch teilen und so weiter und so fort. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, zum Bettler wird erst jemand, sobald sie ihm was schenken. Allen Ernstes, der Bettler wird nicht durchs Betteln gemacht, durchs Bitten, sondern durch die Reaktion des anderen. Wenn wir hingehen und jemanden zutrauen, vertrauen haben, du schaffst es, ich hilf dir jetzt, aber ich habe so viel Zutrauen, dass ich dir sage, das zahlst zurück. Und zwar sogar mit Zinsen. Auf welcher Ebene auch immer, auf der finanziellen, auf der seelischen, auf welcher Ebene auch immer. Dann würdigen wir den Menschen. Dann geben wir ihm Zutrauen und dann kann er was machen. Nun, in der Tat haben wir im Christentum noch immer ein Riesenproblem. Dieses Riesenproblem hat sich einmal in einer gigantischen Streit zwischen Martin Luther und Johannes Calvin entladen. Luther ist ja ein mittelalterlicher Mensch noch im Großen und Ganzen, Calvin bereits ein neuzeitlicher. Und Calvin kennt den Unterschied zwischen Wucher und Zinssatz. Luther hat es nie kapiert. Für den waren Zinsen nehmen einfach verboten, so wie durch das ganze Mittelalter hindurch. Und das hat er nicht verstanden. Jetzt schauen Sie mal, auf den reichsten Teil der Schweiz, auf Genf, auf die Genfer Privatbanken, überhaupt auf das große, große Schweizer Bankenwesen. Das kommt nur aus einem einzigen Grund, nämlich weil der Johannes Calvin draufgekommen ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wucher und Zinssatz. Können Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren ist die Swiss Air fast abgestürzt. Was Sie vielleicht nicht mitkriegen, war, was sich in der Schweiz wirklich getan hat. Wissen Sie, warum die Swiss Air abgestürzt ist? Weil die Schweizer Großbanken sich nicht calvinistisch benommen haben. Die wollten nämlich mit ihrem Geld einen riesen Gewinn machen. Daraufhin ist durch die Schweiz, gerade durch die reformierte Schweiz, ein solcher Aufschrei durchgegangen, wenn sich die Großbanken nicht entschuldigt hätten, sofort gesagt hätten, Entschuldigung, das machen wir sofort anders, die hätten die wahrscheinlich anzünd. Gute calvinistische Tradition. Johannes Calvin war ein Mann, mit dem nicht gut Kirschen zu essen war. Er hat Gegner schlicht und ergreifend verbrannt. Allen Ernstes. Es gibt einen Unterschied zwischen Wucher und Zins. Und es gibt eine Verpflichtetheit des Geldes. Und bitte vergessen Sie, Gottes frommer Mensch, sofort alles von wegen, ja, aber man darf doch von Armen nicht noch was verlangen. Arm sind sie erst dann, wenn sie nichts mehr von ihnen verlangen. Dann haben sie sie zum armen Bettler gemacht. In der Schweiz bis heute klar, die Großbanken sind der Gesellschaft verpflichtet. Sie haben ein Geld, sie haben das zu investieren und sie haben es ordentlich zu investieren. Und zwar nach zwei Kriterien. Den ersten Kriterium ist, nein, es sind drei Kriterien. Das erste Kriterium ist Zins, nicht Wucher. Also was ordentlich zurückzuzahlen ist. Das zweite Kriterium ist Geld dem, der es braucht. Nicht blöd umtun mit irgendwelchen und welche Sicherheiten haben sie und so weiter und so fort. Als ich noch verheiratet war, hat meine Frau ihre Praxis einrichten müssen. Ich habe bei den Verhandlungen mit der Bank dann geglaubt, die wäre narrisch, weil die eigentlich so viel Sicherheit verlangt haben, dass ich dem guten Bankmann dann gesagt habe, hören Sie mal zu, wenn die das alles hätte, dann brechert sie ja keinen Kredit mehr. Witzigerweise ist es in dem Moment gegangen, wo ich als Bürger unterschrieben habe, als pragmatisierter Mensch kriegst sofort alles, passt. Und das Dritte ist, es darf kein unmittelbares Gewinninteresse im Vordergrund stehen, sondern es muss das allgemeine, das kommunale Interesse im Vordergrund stehen. Österreich ist anders, aber Sie können in der Wiener Innenstadt noch den österreichischen Weg besichtigen, und zwar im Rahmen des Dorotheums. Das ist ein altes Pfandhaus, heutzutage natürlich ein riesiges, international sehr angesehenes Auktionshaus. Vor schon an die 300 Jahren wurde das von der Kaiserin Maria Theresia gegründet. Ihr Sohn, der gute Kaiser Josef II., der uns Evangelischen dann endlich die Religionsfreiheit gegeben hat und selbst ja in absoluter protestantisch strikter, ja, Askese schon fast gelebt hat, der war ja immer ganz, ganz einfach gekleidet, sein Zimmer weiß ausgemalt, nicht tapeziert, ganz einfache Schreibtische und so weiter und so fort, ging dann mal ins Dorotheum und wollte dort seinen Hut versetzen. Und der Schätzmeister hat den Hut nicht genommen, weil der schon ziemlich abgetragen war. Und damals hat der Kaiser das Patent erlassen, dass das Dorotheum alles nehmen muss. Absolut alles. Heute ist das ein Bundesgesetz, das Dorotheumsgesetz, da steht das noch immer drinnen. Und Sie können in einer kleinen Ausstellung im Dorotheum in Wien besichtigen die Pfänder, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingebracht worden sind. Das heißt, jene Pfänder, von denen die Leute unmittelbar gelebt haben, die haben sich drum ein Stückchen Brot gekauft. Das Dorotheum hat damals zum Beispiel hölzerne Kochlöffel genommen, nur um den Leuten ein Geld zu geben, dass die sich selbst was zum Essen kaufen konnten. Und in der Tat geht ganz, ganz vieles, dass es dann wieder einen Wirtschaftsausschwung gegeben hat, auf das Dorotheum und die Verpflichtung, alles zu nehmen, sprich einem, der es braucht, der irgendwo der Herz hat, ein Geld zu geben, zurück. Hilfe zur Selbsthilfe und Würdigung. Das Allerwesentlichste dabei ist, dass wir ein Gegenüber nicht als völlig arme Sau verstehen, sondern dass wir etwas fordern, weil nur von dem wir etwas fordern, der hat jenen Hintergrund, dass er sagt, okay, ich kann was. Wir schenken nicht. Wir geben Kredite an jeden, der es braucht, und zwar auf wirklich jeder verfügbaren Ebene. Was wir mit jenen machen, die auch dazu schon zu schwach sind, das ist das wirklich christliche Problem. Aber, meine Lieben, wie oft drücken wir uns als Christen davor, uns zu dieser Unterscheidung überhaupt zu stellen? Das heißt, zu sagen, kann ich jetzt noch was von dir fordern oder kann ich nichts mehr fordern? Wie schnell sind wir darin zu schenken und zu sagen, ja, da hast und da, ich hab's ja und so weiter und so fort. Und dann natürlich zu erreichen, dass wir wirklich den Bettler bekommen, jenen, der überhaupt kein Zutrauen mehr hat. Im Schnitt sage ich Ihnen was als Pfarrer. Geben Sie jedem, der braucht und fordern Sie zurück. Es ist unglaublich, was im Zutrauen, du kannst mir was zurückgeben, plötzlich an Kraft in den Menschen entsteht. Und Sie selbst, trauen Sie sich's zu. Sagen Sie, bitte gib mir was, ich brauch was. Und sagen Sie gleichzeitig, und ich bin noch stark genug, dass ich dir mit Gottes Hilfe mit Zins zurückzahlen werde. Aber den Zinseszins, den kannst du am Hut stecken. Einen gesegneten Samstagabend, einen wunderschönen Sonntag, Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich.